Deutschlandfunk Interview.
Über die sich abzeichnende Einigung auf das neue EU-Asylrecht und die Äußerungen von Friedrich Merz möchte ich jetzt sprechen mit Professor Hannes Schammann von der Universität Hildesheim. Er lehrt dort Migrationspolitik, war aber auch in der Praxis tätig, unter anderem als Koordinator für Integrationsprojekte bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Kirchenarbeit und als Referent für Grundsatzfragen der Integration beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Guten Abend, Herr Schammann.
Guten Abend.
Herr Schammann, was ist Ihnen vorgegangen, als Sie die Worte von Friedrich Merz gehört oder gelesen haben?
Ja, erstmal ist es natürlich eine Debatte, die wir seit über 30 Jahren immer wieder führen. Die Frage, wie Sozialleistungen sich auswirken auf die Zielstaatswahl von Geflüchteten, auf Migrationsentscheidungen. Und wir müssen immer wieder sagen, wir haben keine wirklichen Belege dafür, dass das eine Rolle spielt. Wir haben auch keine Studien, die das Gegenteil behaupten. Wir haben einfach zu wenig Forschung dazu. Und das müssen wir immer wieder in dem Kontext sagen. Was die Zahlenleistungen angeht, das ist nun wirklich, muss ich leider sagen, Populismus. Denn es ist gar nicht so leicht, an Zahlenersatzleistungen zu kommen als asylsuchende Person, weil wenn man nach Deutschland kommt, dann zählt erstmal das Asylbewerberleistungsgesetz. Und das bedeutet, dass man nur Anspruch hat auf die Versorgung akuter Krankheiten. Das heißt, man muss schon mit sehr starken Zahnschmerzen loslaufen und sich die dann hier behandeln zu lassen, dass das wirklich akut ist. Chronische Krankheiten sind da von der Behandlung ausgeschlossen.
Aber ich glaube, nach 18 Monaten wandelt sich das dann und man hat dann doch eher den Standard eines deutschen Kassenpatienten, auch wenn ich dann eben nur noch geduldet bin in Deutschland, oder?
Das ist richtig, aber es deutet aus der Forschung jetzt nichts darauf hin, dass jemand dann eben aufgrund sozusagen dieser Möglichkeit nach 1,5 Jahren dann hier für Zahnbehandlungen nach Deutschland kommt. Das Gleiche gilt übrigens für die ganze Debatte um Sachleistungen versus Geldleistungen der Versorgung von Asylsuchenden vor Ort. Wir haben ja diese Sachleistungen schon seit Jahren. Wir hatten die auch noch mal stärker im Gesetz verankert. Und dann hat man die abgeschafft, still und heimlich vor einigen Jahren. Oder hat das zumindest umgedreht, dass es nicht mehr vorrangig Sachleistungen sein sollen. Warum? Naja, weil das ein riesiger bürokratischer Aufwand ist. Irgendjemand muss ja Kleidung kaufen, Essen kaufen, austeilen, selbst wenn man es über Chipkarten macht. Und das steht dann in einem krassen Gegensatz zu einem nicht messbaren Effekt. Insofern sind das alles jetzt alte Rezepte, die man wieder rausgeholt hat, weil Wahlkampf ist. Aber wahnsinnig viel bringen tut das alles nichts.
Was sind denn dann die tatsächlichen Pull-Effekte, die so zitierten von Herrn Merz?
Ja, das ist natürlich so ein weiteres Thema, wo sich mir als Migrationsforscher, wo ich mir die Haare ein bisschen raufe, weil die Push-Pull-Theorie seit Jahren überholt ist. Wir gehen nicht mehr davon aus, dass Migration ein Wasserhahn ist, den ich aufdrehe und wieder zudrehe, indem ich eine politische Entscheidung treffe, sondern Migrationsentscheidungen sind sehr, sehr komplex. Da spielen Netzwerke eine große Rolle. Da spielen natürlich auch politische Entscheidungen eine Rolle, aber eben auch eben akute Krisen und ja ganz, ganz viele Dynamiken. Das heißt, auch solche Bilder, wie wir sie gerade in Lampedusa sehen, die sind, wir würden sagen, in der Migrationsforschung eine Koproduktion aus ganz verschiedenen Entscheidungen, politischen Entscheidungen, Entscheidungen der Migrantinnen und Migranten, diese Boote zu besteigen, aber eben auch Infrastruktur, also Routen, Schlepperrouten, die es dann da gibt, faktischen Krisen, dem Wetter, alles Mögliche, was da reinspielt. Das heißt, politische Entscheidungen können immer nur eine Stellschraube sein. Sie sind aber niemals die eine Lösung. Und so bescheiden muss dann eben Politik manchmal sein.
Nun wollen aber doch sehr viele der Geflüchteten nach Deutschland. Was macht Deutschland so attraktiv für sie?
Ja, ob es wirklich die Attraktivität Deutschlands ist oder auch die Nicht-Attraktivität anderer Staaten oder die Nicht-Aufnahmebereitschaft anderer Staaten in der EU, das ist einerseits zu hinterfragen. Und dann müssen wir uns auch mal ansehen, wenn Deutschland im letzten Jahr gut 200.000 Asylsuchende aufgenommen hat, dann war das ungefähr ein Viertel der Asylsuchenden in Europa. Wenn wir jetzt einfach nur mal die Bevölkerung nehmen, dann hat Deutschland ungefähr 19%, also ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung Europas. Das heißt, so wahnsinnig viel davon entfernt von der Quote, die uns dann zustehen könnte nach irgendeinem Schlüssel, den man sich ausdenken kann, wo Bevölkerungszahl eine Rolle spielt, aber vielleicht auch Wirtschaftskraft, sind wir vielleicht gar nicht. Ja, und natürlich nimmt Deutschland überproportional auf, aber es sind eben auch sehr, sehr viele Asylgesuche, die da sind, die in Europa ankommen und die ganzen europäischen Grenzen sind ja momentan betroffen. Es ist nicht die eine Route wie 2015-16.
Kommen wir auf das Treffen der EU-Innenminister heute in Brüssel. Die Krisenverordnung, die ist zwar noch nicht beschlossen, aber das ist wohl nur noch eine Sache von Tagen. Wie finden Sie den Kompromiss, der da ausgehandelt worden ist?
Ja, erstmal muss man festhalten, dass es ja ein gemeinsames europäisches Asylsystem schon lange gibt. Und zwar in den Grundzügen seit den 90er Jahren mit der Dublin-Verordnung und dann nochmal seit 2013 als ganzes Paket. Das hat natürlich immer Teile drin gehabt, die nie so richtig funktioniert haben, eben zum Beispiel die Dublin-Verordnung. Und insofern ist jetzt diese Reform wirklich ein Schritt wieder zu einer stärkeren Europäisierung der Migrationspolitik, aber auf einem anderen Niveau, auf einem Niveau, das natürlich weniger stark auf Schutzrechte abzielt, als vielmehr auf ein Dichtmachen der Grenzen, auf ein Runterfahren der Zahlen. Ob das gelingen kann, das steht noch in den Sternen. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist wirklich die Implementation. Also wie wird das Ganze denn wirklich umgesetzt? Wie sind solche Asylverfahren an Außengrenzen denn vorstellbar? Also erstmal muss man ja sagen, dass wir in Deutschland eine bereinigte Schutzquote letztes Jahr hatten von über 70%. Das bedeutet, dass an den Außengrenzen der EU ja ohnehin nur diejenigen mit einer schlechten Bleibeperspektive verhandelt würden, dann sind das vielleicht gar nicht so viele. Wenn es jetzt aber doch viele würden, dann platzen da vielleicht die Aufnahmezentren, die Asylzentren aus allen Nähten. Was passiert dann? Ja, erweitert man die dann? Entstehen da Städte ohne Hoffnung am Rande der EU? Man weiß es einfach nicht. Ja?
Und das sollen ja auch haftähnliche Bedingungen da sein. Also inwiefern ist das mit der Menschenwürde überhaupt vereinbar?
Das ist die große Diskussion natürlich, die man da jetzt von Seiten von Aktivistinnen und Aktivisten hier führt, dass man sagt, das ist ein Absenken von menschenrechtlichen Standards, möglicherweise ein Aussetzen auch von bestimmten internationalen Vereinbarungen, das hier passiert. Ich glaube, dass dieses menschenrechtliche Argument immer weniger als ein politisch opportunes wahrgenommen wird. Und das ist sicherlich auch ein Unterschied zur Debatte 2015-16. Da reichte es häufig bei der Diskussion um Obergrenzen oder Ähnliches darauf zu verweisen, dass das halt einfach im internationalen Recht nicht vorgesehen ist und Punkt. Und da sind wir jetzt drüber hinaus. Also jetzt diskutiert man offen darüber, dass man eben Menschenrechte einschränken müsse, um den Schutz der Grenzen zu gewährleisten. Und insofern sehen wir da hier eine deutliche Verschiebung der Debatte.
Um den Schutz der Grenzen zu gewährleisten, aber auch um vielleicht eine Spaltung innerhalb des Landes zu verhindern. Die gibt es ja offenbar wegen der Migrationsfrage nicht. Umsonst legt die AfD immer weiter zu. Also muss man da sagen, man stellt die Menschenrechte so ein bisschen hinten an?
Ja, ob die Migrationsfrage tatsächlich die entscheidende Krise ist, das kann man schon mal ein bisschen hinterfragen, weil wir leben einfach in einer Zeit von einer Polykrise, sagt man ja auch, wo diverse Krisen wie der Klimawandel, aber auch wir hatten die Pandemie und haben jetzt Inflation, das sind alles Krisen. Wir haben Krieg in Europa, die rücken plötzlich ganz nah ran an die Menschen und sie wirken alle wenig beherrschbar. Und da scheint doch die Migrationskrise die noch beherrschbarste zu sein. Man macht einfach die Schotten dicht und dann hat man alles wieder im Griff. Leider ist gerade Migrationspolitik dafür nicht geeignet, hier so auch Handlungsfähigkeit des Staates oder so ein Wiedererlangen von Kontrolle zu symbolisieren oder das hinzubekommen, weil Migrationspolitik zu einem gewissen Teil immer scheitern muss. Es gibt keine migrationspolitische Entscheidung, die dazu führt, dass Grenzen ganz dicht werden. Das funktioniert einfach nicht. Und Sie können daher noch so viel versprechen in diesem Moment. Es wird auf Basis zumindest der liberalen Demokratie, wie wir sie haben, nicht zum völligen Stopp der Zahlen kommen. Und das ist natürlich wiederum Wasser auf die Mühlen derjenigen, die Demokratie sowieso abschaffen wollen, ja, die zeigen wollen, Demokratie funktioniert nicht. Das heißt, ich glaube, je mehr man einfache Lösungen, Migrationspolitik auf dem Bierdeckel verspricht, desto größer wird der Frust in der Bevölkerung, weil man wird diese Versprechen sowieso nicht halten können. Oder die Maßnahmen werden keine durchgreifende Wirkung zeigen.
Sagt Hannes Schamann, Professor für Migrationspolitik an der Universität Hildesheim. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend.
Danke, Ihnen auch.